Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Wie ihr seht, haben wir heute einen Gast bei uns. Und zwar wird der Peter für uns nachher predigen. Und damit wir ihn mal kennenlernen, habe ich ein kleines Interview vorbereitet. Und zwar habe ich bei der Vorbereitung schon so ein paar Dinge über dich erfahren. Und zwar weiß ich zum Beispiel, du bist in Würzburg aufgewachsen und wohnst jetzt in Garmisch-Partenkirchen.
Ja.
Genau, und du bist irgendwie so zur halbe Stelle beruflich Pastor und machst irgendwie noch was anderes. Was ist es denn, was du noch machst?
Also ich habe schon während meinem Pastorendasein leidenschaftlich gern Menschen begleitet, also im Coaching und auch in Organisationen, in Veränderungsprozessen. Und ich bin inzwischen Organisationsentwickler, sowohl in der Kirchengemeinde in der Begleitung mit Veränderungsprozessen, als auch in der Firma, wo wir Organisationen in agiler Transformation und Kulturtransformation und Strategieentwicklung begleiten.
Klingt sehr spannend.
Ist es auch. Und auch ein bisschen anders.
Ja, und wie bist du aber dann so zu dem Beruf Pastor gekommen?
Das ist ja schon ein bisschen länger her. Ich war 20 Jahre lang Pastor in der Ortsgemeinde. Und das war damals, ich habe erst BWL studiert. Und dann sind so zwei, drei Sachen passiert, die dazu geführt haben, dass ich noch meinen Lebenssinn so ein bisschen überdacht habe. Und zwar ist aus der Jugendgruppe, in die ich ging, jemand ums Leben gekommen beim Autounfall. Da war so die Frage, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Dann war so die Frage im BWL-Studium, ich hatte so ein sehr klares Ziel, wo ich hin will. Und irgendwann die Frage, geht das überhaupt? Ist das mit meinen Werten kompatibel? Und dann hatte ich auch eine Erfahrung mit Gott, wo eine relativ klare Sache war, nee, du studierst Theologie.
Schön. Und wohnst du in Garmisch aber alleine oder mit deiner Familie? Wie ist es?
Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Teenager-Jungs mit 15, fast 15 und 17. Da ist immer was los.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt noch so ein paar Fragen dabei, wo du dich entscheiden musst, was dir denn lieber gefällt. Und zwar würdest du sagen, du bist eher ein Sommer- oder ein Wintermensch?
Puh, wir sind gerade Winter, also Winter.
Okay.
Allerdings nur, wenn Schnee liegt. Wenn es trist und grau ist, dann ist es mir der Sommer lieber.
Ja, okay. Und magst du lieber Hunde oder Katzen? Oder überhaupt keine
Tiere? Tiere ist so ein Thema, aber wir hatten früher mal einen Hund, also wenn, dann Hunde.
Okay.
Zumal ich eine Katzenhaarallergie habe.
Ja, okay, dann ist eher schlecht. Und würdest du sagen, du bist eher eine Person, die lieber einen entspannten Abend zu Hause hat oder abends lieber mal unterwegs?
Entspannten Abend zu Hause, das ist eindeutig.
Okay. Und dass wir dann zum Thema kommen, was ist denn etwas, was du so richtig leidenschaftlich gerne machst?
Also ich gehe super gern wandern und Radfahren in den Bergen. Das ist eigentlich so das Wesentliche.
Also ein sehr aktiver Mensch.
Doch, das ist in der Freizeit eher sehr aktiv, genau.
Okay, schön. Dann freue ich mich auf jeden Fall, jetzt gleich deine Predigt über das Thema leidenschaftlich zu hören.
Ja.
Genau. Wir sehen uns nachher.
Genau. Danke dir und ich bete noch. Lieber Herr, danke, dass wir heute Morgen hier sind, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir hier in diesem Raum sein können. Danke, dass vor allem du da bist. Und das Thema hat doch viel mit Emotionen zu tun, positiven wie negativen. Und ich bete, dass du uns berührst durch deinen Geist und dass du wirkst und dass wir erleben, dass du letztendlich, dass wir mit dir Dinge überwinden können, die uns enttäuscht haben, die uns frustrieren. Und dass wir so Hoffnung und Perspektive bekommen. Darum bete ich, dass du das schenkst durch diese Predigt und durch diesen Gottesdienst heute. Amen. Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, eine Frage zu Beginn. Gibt es hier FC Bayern-Fans im Raum? Oh. Waren es vor 4 Wochen noch mehr? Also ich bin auch kein FC Bayern-Fan, auch wenn ich heute rot trage. Nur was mir deutlich geworden ist in der Vorbereitung bei dem Thema, also wenn ich so leidenschaftliche Fans und in Oberbayern, wo ich herkomme, gibt es eine ganze Menge davon. Wenn ich die so sehe, dann waren die letzten Wochen echt hart für die. Also seit Mittwoch geht es ein bisschen besser, ja, aber die haben echt schlecht gespielt und mehrere Niederlagen erlitten. Und ich habe so manche Gesichter gesehen, die waren ziemlich lang und ziemlich enttäuscht von über die Leistung der Spieler und überhaupt über das ganze Setting in dem Verein gerade eben. Und für manche ist das tatsächlich ein echt existenzielles Thema, wenn so eine Fußballmannschaft schlecht spielt. Für die allermeisten Menschen vermutlich eher nicht so. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Bereiche in deinem Leben, wo du so eine Achterbahnfahrt der Gefühle in den letzten Wochen oder Monaten gehabt hast, wo du leidenschaftlich warst und dann letztendlich enttäuscht wurdest. Vielleicht in der Partnerschaft oder in der Freundschaft, wo du dich engagiert hast, wo du leidenschaftlich begonnen hast und dann gab es so eine Situation, wo was vorgefallen ist, wo du verletzt worden bist und was dich dann echt enttäuscht hat. Und dann hat sich das vielleicht nochmal wiederholt und dann ist so die Beziehung so langsam, aber ein Stück weit so ein bisschen oberflächlicher geworden. Man lebt vielleicht auch in der Partnerschaft so nebeneinander her. Vielleicht kennst du es auch so aus dem Bereich deines Jobs oder auch der Gemeinde oder vielleicht sogar aus der Beziehung zu Gott. Dann wird es ja ganz spannend. Du hast dich stark eingesetzt und hast dich mit einer Sache oder mit einer Person super identifiziert, vielleicht deiner Arbeitsstelle. Und dann kam irgendwas, wo du übergangen worden bist oder nicht wertgeschätzt worden bist oder wo vielleicht auch eine Kritik kam, die für dich ziemlich ungerechtfertigt war. Und du bist enttäuscht, hast dich enttäuscht gefühlt. Und so diese Energie, diese Leidenschaft, diese Motivation, diese Begeisterung, die war dann verflogen. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber doch so zumindest sukzessive. Und deswegen ist so die Frage, fällt dir so spontan was ein aus deinen letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, was Größeres vielleicht? Dann versuch das gerade mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. So dass du eine Situation im Kopf hast, die vielleicht so im Hintergrund mitschwingt, wenn du jetzt diese Predigt hörst. Und wenn dir jetzt so was spontan was gekommen ist, dann überleg nochmal, wie bist du damals oder mit dieser Situation umgegangen? Was ist so für ein Verhalten, das du bei dir so beobachtest oder wahrgenommen hast? Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist es cool, wenn du diese Predigt hörst, weil dann bist du so ganz nah dran an dem Thema, auch für dich persönlich. Und das Thema, das habe ich überschrieben mit leidenschaftlich. Leidenschaftlich, weil das ja so ein bisschen das Ausgangsgefühl ist. Und da ich nicht so gut malen kann wie euer Pastor, schreibe ich mir. Also ich hoffe, dass das ist mein Weg dann gewesen. Oder ist mein Weg so. Leidenschaftlich, ein Herz kriege ich noch hin. Und dann so der Untertitel, wie kann das Feuer neu entfacht werden in so einer Situation, wenn wir enttäuscht worden sind. Leidenschaft und Enttäuschung. Ein ambivalentes Wortpaar, das aber sehr stark miteinander zusammenhängt. Und das es ja nicht erst seit heute gibt oder seit gestern gibt, in unserer Zeit. Sondern es ist ein Thema, das gibt es schon seit Menschengedenken und dann eben auch in der Bibel. Und jetzt mal so eine Frage, wo ihr euch gerne beteiligen dürft. Fallen euch biblische Personen ein, die sich leidenschaftlich für etwas hingegeben haben und eine Enttäuschung erlebt haben? Einfach mal reinrufen. Hiob? Nehemia oder Jeremia? Jeremia? Jona? Elia? Neues Testament? Ein paar Ideen? Jesus? Johannes? Also wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist schon echt super für die Ad-Hoc-Frage. Es gibt echt eine ganze Menge. Mose, David, Petrus, Judas, die Emmaus-Jünger, Paulus. Also ich bin mal so die Bibel durchgegangen und es ist echt krass, wie viele Leute diese Hingabe, diese Leidenschaft und dann auch so eine Enttäuschungserfahrung gemacht haben. Und ich habe den Eindruck, wenn ich so oberflächlich durch die Bibel durchscrolle oder lese, dann gehört das ja scheinbar irgendwie zum Leben dazu. Zumindest in den Geschichten, die uns von da überliefert sind. Und ich finde so, es gibt so einen Vers im Alten Testament, der für mich so die, wo so die Enttäuschung so aus allen Knopflöchern raussprüht, aus allen Sachen hervorkommt. Und zwar dieser Vers, den finden wir im Alten Testament, im Buch der ersten Könige Buch, Kapitel 19. Und vorhin kam schon Elia, ja, es ist der Elia, um den es geht. Und da ist dieser Vers, Kapitel 19, Vers 4, da gipfelt diese Geschichte dann, wo Elia sagt, Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Da ist so wirklich die Enttäuschung, der Frust, der kommt da so aus allen Ecken und Enden durch. Und der Elia, der war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Die Geschichte würde zu weit führen, sie zu erzählen. Es war letztendlich so, der hat sich sehr für seinen Gott, für den Gott Israels, den Yahweh, eingesetzt. Und das Volk, das hatte sich so anderen Göttern zugewandt, nämlich den Göttern des Königs beziehungsweise der Königin Ahab und Isabel. Und dann kam es letztendlich nach einer langen Story zu einem sehr spannenden Erlebnis auf dem Berg Karmel, wo letztendlich die Frage war, wer ist denn nun der lebendige Gott? Und es ging darum, welcher Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, der Gott der Baalspriester, also der anderen Götter oder der Gott Israels. Und Elia fährt einen ungemein großen Sieg ein, bei ihm kommt Feuer spontan und die Baalspriester, die ritzen sich und tanzen da stundenlang, passiert gar nichts. Und dann sagt das Volk, der Herr soll unser Gott sein. Und Elia lässt die Baalspriester alle umbringen und in diesem Erfolg, wo er vielleicht auch ein bisschen übertrieben hat, hat er dann nicht nur Leute auf seiner Seite, sondern eben auch Widersacher. Eben diese Isabel, die Königin, deren Propheten das waren, und die droht ihm dann, morgen soll es dir genauso ergehen, wie du es mit meinem Propheten gemacht hast. Und dann wissen wir nicht, was passiert. Auf jeden Fall bei Elia, der bekommt es dann plötzlich trotz dieser gigantischen Erfahrung, die er vorher mit Gott gemacht hat, mit der Angst zu tun. Und er hatte gehofft, dass alles gut wird und erlebt, dass es nicht so ist. Und dann flüchtet er in die Wüste, lässt seinen Diener zurück, setzt sich unter einen Ginsterstrauch und sagt dann diesen Satz, Herr, ich kann nicht mehr, ich will sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und wir wissen natürlich nicht, was letztendlich genau dazu geführt hat, aber ich habe so eine Idee in der Beschäftigung mit der Situation. Ich habe so das Gefühl, dass der Elia sich so mit seinem Auftrag identifiziert hatte, für Gott zu wachen und dann eine ganz klare Vorstellung hatte, wie das Ganze ausgehen sollte, dass er keine emotionale Distanz mehr hatte zu der Sache. Und als es dann anders kommt, hat er das Gefühl, völlig versagt zu haben. Und enttäuscht zu sein, und dann ist er enttäuscht, und dann kommt es zu dieser sehr dramatischen Aussage. Und vielleicht kennst du das aus Situationen, wo du begeistert unterwegs warst und so identifiziert warst mit der Sache, und dann ist es schiefgegangen, und dann hat es dich persönlich auch ganz stark runtergezogen. Leidenschaftlich und dann eine krasse Enttäuschung erlebt. Das ist also der Elia gewesen. Und ich schreibe das nochmal hin. Erster Könige 19, Vers 4. Und dann haben wir im Neuen Testament auch eine Situation, die ich finde sehr eindrücklich von einem enttäuschten Personen spricht. Und das ist letztendlich, es sind die Emmaus-Jünger. Und das ist Lukas 24, der Vers 21, der für mich das so exemplarisch deutlich macht. Und da heißt es, und wir hatten doch gehofft, er, also Jesus, sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Wir hatten gehofft, dass er der erwartete Retter ist, der Israel befreien sollte. Diese Emmaus-Jünger, die waren Jesus leidenschaftlich gefolgt, waren mit ihm unterwegs, hatten viel aufgegeben und hatten ganz stark Hoffnungen in Jesus gesetzt. Auch eine klare Erwartung, dass er sie von den Römern befreit. Völlig überzogen, aber Das war das, was damals der tiefste Wunsch von Israeliten und von den Juden war. Und dann war Jesus eben gefangen genommen worden, gekreuzigt worden, gestorben. Und sie waren zutiefst enttäuscht, dass ihre Hoffnungen nicht Realität geworden sind. Und dann machen sie sich auf den Weg zurück nach Hause, nach Emmaus, ein paar Stunden weg von Jerusalem. Nachdem sie auch noch gehört haben, dass das Grab leer ist, das hatten ihnen die Frauen noch mitgegeben, als sie losgegangen sind, und sie waren völlig verwirrt und enttäuscht. Und andere Jünger haben anders reagiert. Da gab es die Masse, die Jesus gefolgt war, die an Palmsonntag geschrien hatte, Hosianna dem König, der da kommt, und 3 Tage später, kreuzige ihn! Die sich abgewendet hatten, weil sie damit nicht umgehen konnten, dass er ihre Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt hat. Und dann gab es jemanden wie Judas, der es erzwingen wollte, dass Jesus seine Herrlichkeit zeigt und ihn verrät. Und dann letztendlich nicht damit klarkommt, dass es anders geworden ist. Und jeder geht dann so seinen eigenen Weg, geht anders damit um von diesen Jüngern. Und ich habe mich so gefragt, wie gehen wir eigentlich, wie gehst du mit solchen Erfahrungen um? Und viele von uns werden ja in kleinen oder größeren Themen solche Erfahrungen nicht unbekannt sein von Hingabe, von Begeisterung und enttäuscht sein. Sei es für eine Sache, sei es für Gott, sei es für Menschen, wo man sich eingesetzt hat, wo eine gewisse Hoffnung hatte, sich was vorgestellt hat, wie es sein, wie es werden sollte, und es ist anders gekommen. Und dann? Das Wort Leidenschaft ist ja so auch ein bisschen ambivalent, wenn man sich das mal auch schriftlich nochmal anschaut. Dann steckt da ja auch noch was anderes drin. Nämlich so, das schafft Leiden. Also, wenn man sich leidenschaftlich wohin gibt, dann kann das auch wehtun. Und das ist ja schwer auszuhalten für uns Menschen. Schmerz ist schwer auszuhalten. Wir versuchen, unsere Wege zu finden, wie wir möglichst schnell diesen Gedanken oder dieses Gefühl, diesen Schmerz wieder loskriegen. Und die Frage ist, welche Reaktionen kennt ihr? Wie gehen Menschen mit Schmerz um ihn schnell wieder loszuwerden? Was kennt ihr vielleicht auch von euch oder von anderen? Ruft einfach mal rein. Rückzug?
Ein Pflaster.
Wie bitte?
Ein Pflaster,
ja, ganz praktisch.
Jammern.
Klagen?
Ablenkung?
Wut? Wie bei Elia, Flucht? Es gibt auch noch diese Sache, dass wir unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen runterschrauben, also so ein Stück weit, es lag an mir, ich muss es in Zukunft anders machen. Wie reagierst du in solchen Situationen? Die musst du von mir jetzt nicht beantworten hier, ja, aber so mal persönlich gefragt, wie reagierst du in solchen Situationen? Und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, es ist ganz normal, dass wir Menschen versuchen, Schmerzen zu vermeiden. Und dass wir alles tun, um solche Erfahrungen, solche Enttäuschungen nicht nochmal zu erleben. Zugleich frage ich mich aber, ist dieser Umgangsform, die wir gerade gesammelt und beschrieben haben, ist dieser, die normal sind, ist es wirklich auch hilfreich? Tut uns das wirklich mittelfristig gut? Kurzfristig mag das hilfreich sein, gar keine Frage. Aber tut uns das wirklich mittelfristig gut? Wenn wir so über die Reaktionen, schreib es nochmal hin, Reaktionen von uns. Und dann ist ja die Frage, wie reagiert eigentlich Gott? Wie reagiert eigentlich Gott? Ich finde es ganz spannend, wenn wir uns mal diese Geschichten beide weiter anschauen, wie er mit diesen enttäuschten Gestalten umgeht. Denn wenn ich das so subsumieren sollte, so zusammenfassen sollte, dann zieht Gott sich nicht zurück, sondern er geht auf die Menschen zu, auf den Elia, auf die Emmausjünger. Und er begegnet ihnen so, wie sie es brauchen. Bei Elia, 1. Könige, Vers 5, da kommt dann ein Engel und sagt, steh auf und iss. Also bevor der erstmal mit ihm diskutiert und seine Gedanken vielleicht nochmal in eine andere Richtung bringt, Gott versorgt Gott ihn erstmal mit dem Lebenswichtigen. Wir wissen alle, wenn wir hungrig sind, wenn wir durstig sind, dann ist vieles andere auch nochmal sehr viel negativer. Und dann fragt dieser Engel ihn, was willst du eigentlich hier in der Wüste, Elia? Und die Frage ist ja irgendwie ein bisschen komisch, aber letztendlich hilft eine Frage, grundsätzlich eine Frage hilft, weil es uns die Möglichkeit gibt, dessen, worüber wir enttäuscht sind, einfach mal auszusprechen, es zu klagen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wie wir gleich noch sehen werden, das einfach mal auszusprechen. Dann heißt es in Vers 10 im 19. Kapitel, Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und die ganze Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hattest. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch noch mich töten. Da siehst du so diese Enttäuschung und auch die Überzeugung, weil er war nicht der Einzige, der übrig geblieben war. Das ist aber so dann dieser Tunnelblick, ich bin völlig allein, alles sind gegen mich so. Aber Elia braucht genau das, um das aussprechen zu können. Um das auch mal im Sprechen reflektieren wir ja auch manches. Und so begegnet ihm dann in der Folge Gott genau auf diese Art und Weise, wie es Elia braucht. Nicht in einem großen Donner oder im Regen oder im Blitz oder sowas, sondern in einem leisen Säuseln. Und Elia wird dadurch berührt. Und dann lesen wir weiter in den nächsten Kapiteln, dass er einen neuen Auftrag bekommt und sich wieder aufmacht. Und die Emmaus-Jünger-Geschichte ist vielleicht ein bisschen bekannter dem einen oder anderen, aber da ist ja, als sie nach Hause gehen, kommt dann, nähert sich ein Fremder und stellt Fragen, warum sie so enttäuscht sind. Und dieser Fremde ist der unerkannte Jesus. Er ist da, er ist mit ihnen unterwegs und er hört zu und auch sie dürfen ihre Enttäuschung, das, was sie frustriert, wo sie traurig drüber sind, aussprechen. Und ganz behutsam legt er ihnen dann die Schrift aus, das damalige Alte Testament, korrigiert ihre Gedanken und öffnet ihnen den Horizont. Und sie erkennen es immer noch nicht und dann laden sie ihm am Abend, als sie angekommen sind, ein, der Fremde will weitergehen und sagt, bleib doch bei uns heute Abend. Und dann passiert das und dann lesen wir im Kapitel 24, Vers 30. So, das Licht ist ein bisschen schlecht für mich hier. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er, also dieser unbekannte Fremde, der Jesus, das Brot, sprach das Segensgebet, darüber brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. In diesem Ritual, das er letztendlich mit ihnen vorher gefeiert hatte, erkennen sie dann plötzlich ihn und so, und die Enttäuschung ist nicht wie weggeflogen, aber durch ihre Enttäuschung dringt es zu ihrem Herzen durch. Ja, es ist wahr, was die Frauen erzählt haben, Jesus lebt. Und es verändert sie. Und ich finde das so spannend zu sehen, wie Jesus sich leidenschaftlich für Menschen einsetzt, gerade in solchen Situationen, wo es uns mies geht, wo wir solche negativen Erfahrungen machen. Und er begegnet uns so, wie wir es brauchen. Das ist zumindest mal meine Behauptung. Da schauen wir nochmal, wie wir die belegen können. Da sehen wir in diesen Begebenheiten bei dem Emmaus-Jüngern, er hört zu, er fragt nach, er korrigiert, er gibt ihnen, was sie brauchen und er zeigt, dass er sie leidenschaftlich liebt. Dass er sie leidenschaftlich liebt. Und selbst als dann ganz viele Leute sich ja von Jesus abgewandt hatten, kurz vor seinem Tod, liebt Jesus weiter. Das ist für mich einer der Schlüsselpunkte, wo er sich ganz eklatant von uns Menschen unterscheidet. Er liebt weiter. Er gibt nicht auf, sondern er gibt sich für uns Menschen hin. Also wie reagiert Gott? Mit Passion. Passion heißt ja letztendlich leidenschaftlich. Er erduldet und erleidet etwas für uns Menschen, weil er liebevoll weiterliebt. Er leidet den Tod und darin wird letztendlich, auch wenn das so absurd für uns Menschen klingt, vielleicht auch für dich klingt, darin wird die größte Liebe Jesu deutlich. Und warum macht er das? Um unsere verletzten und enttäuschten Herzen zu erreichen, um dir und mir zu begegnen, zu verändern und neue Horizonte aufzuzeigen, Hoffnung zu geben. Und dann wird Jesus von den Toten auferweckt, von seinem Vater im Himmel. Er überwindet den Tod und er begegnet Menschen. Und so möchte er auch dir begegnen. Und das ist das Zweite, was Gott tut. Er begegnet uns in der Folge. Er schafft Begegnung. So wie mit den Emmaus-Jüngern, so wie mit anderen Leuten, vielleicht auch mit dir, vielleicht auch mit einigen von euch, die hier im Raum sitzt. Er schafft Begegnung in diesem Schmerz, in dieser Enttäuschung. Und er öffnet uns in der Begegnung Wege, damit umzugehen, heil zu werden, zu wachsen, als zu reifen, als Mensch und auch in der Beziehung zu Gott. Und so ist diese ganze Geschichte eine Einladung an uns Menschen, sich in solchen Negativerfahrungen, solchen Enttäuschtsein an Gott zu wenden. Und ich schiebe schon mal voraus, selbst wenn du von ihm enttäuscht bist. Denn er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Und er will dir helfen, diesen Status, diesen Zustand, dieses Enttäuschtsein zu überwinden und Schritte zu gehen. Und dann ist es ja auch nochmal ganz spannend, weil mit dem Wort Enttäuschung haben wir sowas Ähnliches wie mit Leidenschaft. In dem Wort Enttäuschung steckt ja, dass wir eine Täuschung aufdecken. Also, dass wir die Täuschung aufdecken. Das, was wir erlegen, sind, wo wir vielleicht eine falsche Perspektive, eine falsche Blickrichtung hatten, erkennen und anders einordnen können. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir den Schmerz anschauen, dass du den Schmerz in solchen Situationen anschaust und nicht wegläufst, nicht davonrennst, nicht lamentierst, nicht irgendwie dich ablenkst oder sonst irgendwas, sondern wirklich hinschaust, sodass du falsche Hoffnungen, falsche Erwartungen oder überzogene Erwartungen erkennen kannst in dieser Situation. Erkennen kannst, welchen Täuschungen wir erlegen sind. Wo wir vielleicht von uns selber enttäuscht sind und es auf andere projizieren. Enttäuschung von Situationen, von anderen, wo ich mir gewünscht habe, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, dass ich glücklich werde und den anderen völlig überfrachtet habe mit meinen Erwartungen. Also Enttäuschungen aufdecken. Und das ist ein Lernprozess und ich habe in der Vorbereitung eine Grafik, eine Matrix dazu gefunden, die uns helfen kann in solchen Situationen, Hilfestellung geben kann, so mal einzuordnen, was ist eigentlich passiert, warum ist es eigentlich so gelaufen. Die ist von meinem Kollegen Michi Berra, der ist Pastor in der Schweizer FEG und der nennt das Ganze Hoffnungsmatrix und ich versuche das mal zu zeichnen. Letztendlich geht hier eigentlich, auch wenn es Hoffnungsmatrix heißt, eigentlich geht es um Enttäuschungen und im Umgang mit Enttäuschungen. Und dass ich das, was ich gehofft habe, erkenne, woran es liegt und dass es greifbar wird. Also diese Matrix, die hat zwei Achsen. Das ist quasi wie so ein Koordinatensystem. Und die eine Achse, da geht es um die Personenebene quasi. Da geht es darum, mit wem hat denn die Hoffnung zu tun? Wer ist eigentlich Gegenstand in den ich die Hoffnung gesetzt habe, in mich? Also bin es ich oder sind es andere? Das ist also die Personenebene. Und dann gibt es noch die andere, die zweite Ebene, das ist die Sachebene, die Sache. Und da geht es darum, ist die Hoffnung begründet? Begründet oder ist sie unbegründet? Und ich möchte es mal ein bisschen deutlicher machen an zwei Beispielen. Also wir können uns in dieser Grafik, in dieser Matrix vergegenwärtigen, wo unsere Situation eigentlich angesiedelt ist. Und sie kann uns helfen, so Enttäuschungen zu reflektieren. Sie mag nicht alles analysieren, sie mag manches auch vereinfachen, ja, aber es ist erstmal so eine gewisse Idee, um dem Ganzen ein bisschen auf die Spur zu kommen, um besser damit umgehen zu können, um angemessen und hilfreiche Schritte gehen zu können. Also, mal so ein Beispiel. Kennt jeder, vielleicht aktuell noch, vielleicht aber aus der Vergangenheit, es geht um Prüfungen. Wir haben eine Prüfung nicht bestanden. Wo würdet ihr sagen, müssen wir es anordnen? Muss ich es bei mir anordnen oder muss ich es beim anderen anordnen? Beim anderen! Das ist immer gut, wenn man enttäuscht ist, die Verantwortung anderen zuzuschieben. Okay, also das ist eine Strategie, wie man mit Enttäuschung umgeht. Man kann es anderen in die Schuhe schieben. Ja? Es war der Professor, es war der Lehrer. Es ist immer ganz hilfreich. Also ein bisschen Ironie, klar. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, ja, bei Prüfungen, das hat doch ganz viel mit mir zu tun. Ja? Und dann ist die Frage, ist die Sache, also ist meine Enttäuschung begründet oder ist sie unbegründet? Also wenn ich jetzt gelernt habe und wirklich gut vorbereitet war und ich habe sie nicht geschafft, dann ist die Enttäuschung begründet. Wenn ich aber so gedacht habe, so, ich bin der King, ich kann das schon. Ja, also hier oben irgendwo, wenn ich gelernt habe und es einfach, ich habe es nicht geschafft, begründete Enttäuschung. Wenn ich nicht gelernt habe und meinte, so mit links, das kriege ich schon hin, dann mag das auch in dem unteren Bereich sein. Manchmal ist es gar nicht so einfach, was begründet und unbegründet ist. Manchmal braucht man tatsächlich auch jemanden von außen, der einem das mal ein bisschen spiegelt, weil wir haben doch in solchen Situationen ganz leicht eine Tendenz, das anders zu sehen oder von uns wegzuschieben. Nochmal ein anderes Beispiel. Partnerschaft. Ihr könnt auch einfach Freundschaft nehmen. Ich glaube, das ist relativ ähnlich. Der Partner hat etwas nicht gemacht, oder was man sich von ihm erhofft hat, oder die Partnerin. Also es geht klar, es geht in dem Fall um den anderen oder um die andere, je nachdem. Und jetzt ist ja die Frage, die Situation ist dumm gelaufen, so der klassische Mülleimer, der nicht rausgebracht worden ist, ja. Und die Frage ist, habe ich es eigentlich formuliert, dass ich mir das wünsche, dass der andere es mit rausträgt? Oder habe ich es nicht formuliert? Also wenn ich es formuliert habe, wäre unter Umständen ja die Enttäuschung begründet. Wobei, wenn der andere nicht zugestimmt hat, das zu tun, dann ist es wiederum nicht begründet. Oder machen wir nochmal das Beispiel, ich komme nach Hause und habe gehofft, es gibt was Warmes zu essen. Ich habe aber weder gesagt, wann ich nach Hause komme, noch dass ich nichts gegessen habe. Dann ist die Erwartungshaltung unbegründet. Und dann kann ich noch so sauer sein, es liegt nicht, es hat mit dem anderen zu tun, aber die Enttäuschung habe ich mir selber zuzuschreiben. Weil der andere konnte es oder die andere konnte es gar nicht wissen. Also, es könnte dann sein, dass die Sache unbegründet ist. Und ich meine Hoffnung projiziert habe auf die andere Person, ohne es zu kommunizieren, ohne das zu klären. Also wir sehen, es kann eine Hilfestellung sein. Ist es denn verstanden? Nur mal so ganz kurz nicken, ist angekommen. Super, danke. Nur, das ist so, weil also bald was mit Grafiken mit Graph zu tun hat oder sowas, Mathematik, das ist dann schon ganz schwierig für mich, ja. Also insofern, aber das ist ja nur das Koordinatensystem. Die Inhalte, hoffe ich, sind angekommen. Das ist kein Allheilmittel, wir bekommen aber eine Idee und wir reflektieren vor allem über Situationen und da kann die Matrix eine Hilfe sein, woran es gelegen hat. Und deswegen lade ich euch ein, mal heute Nachmittag, wenn ihr so eure Situation, die ihr zu Beginn euch vorgenommen habt, mal anschaut und vielleicht mal anhand dessen so ein bisschen der auf die Spur kommt. Und indem ihr das tut, tut ihr nämlich eins, ihr stellt euch euren Enttäuschungen, ihr stellt euch dem, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist der erste Schritt auf dem Weg, Enttäuschungen zu überwinden. Und ich möchte es mit euch im letzten Teil noch 4 Schritte mit euch anschauen, wie wir Enttäuschungen überwinden können. Und der erste Schritt ist also, das ist ein bisschen weit unten, aber okay, ich hoffe, ihr kriegt es hin. Schritte, das erste ist sich dem stellen. Also sich der Situation der Enttäuschung stellen. Anschauen, einordnen. Ordnung ins Gefühlschaos bringen, dazu hilft diese Grafik. Wir versachlichen dadurch auch, weil ganz oft sind ja ganz viele Emotionen im Spiel. Und was wir auch tun, indem wir uns dem Stellen der Situation, wir machen nicht sofort andere dafür verantwortlich und fühlen uns als das Opfer. Also diese arme Schwein-Mentalität, die mag am Anfang hilfreich sein, aber dauerhaft bringt sie uns in solchen Enttäuschungssituationen nicht weiter. Wo wir das nicht tun, hat es mittelfristig eine Konsequenz, weil andere Leute werden die Enttäuschung für uns nicht überwinden. Je nachdem, wie tief das gegangen ist und wie oft das passiert ist, kann es dazu kommen, dass Menschen, die das nicht anschauen, nicht mehr vertrauen. Anderen Leuten nicht mehr vertrauen, vielleicht auch sich selbst nicht mehr vertrauen, aus Angst, wieder enttäuscht zu werden. Und so werden sie sich nie wieder leidenschaftlich hingeben. Und ich weiß nicht, wie viel verbitterten älteren Menschen ich schon begegnet bin. Und wenn man versucht, ins Gespräch zu kommen, das überhaupt gelingt, dann sind es immer wieder auch solche Situationen, wo sie enttäuscht worden sind. Und das ist erstmal natürlich, ja, es ist so wie eine Mauer, in der ich mich dann sicher fühle. Aber letztlich versperrt mir diese Mauer dann auch den Weg für einen Ausweg. Den Weg, mich wieder leidenschaftlich hinzugeben. Und solche Menschen leben dann eher auf so einer gefühlten Nulllinie, emotional. Und das führt zu Frust und zu Verbitterung. Und also für mich klingt das nicht erstrebenswert. Ich weiß nicht, wie es für euch klingt. Also, um das zu überwinden, ist der erste Schritt, dass wir es uns dem stellen, um letztendlich anzuschauen. Der zweite Schritt ist für mich, es Gott hinhalten. Gott hinhalten. Und jetzt wird es nochmal spannend, weil gerade wenn es mit ihm zu tun hat, wird es ja dann auch ein bisschen ambivalent oder paradox. Aber ich glaube und meine eigene Erfahrung ist, dass wo ich mich in solchen Situationen bewusst an Jesus wende, ihm zuwende, dann habe ich ihn an meiner Seite, so wie die Emmaus-Jünger. Manchmal auch unerkannt, manchmal vielleicht auch nur im Kopf. Ja, das kann so, das ist so, auch wenn ich es nicht spüre. Aber ihn an der Seite zu haben, ist aus meiner Sicht eines der entscheidendsten Sachen, um etwas zu überwinden, um eine Mauer, um eine Sache zu überwinden. Und das können wir sogar tun, wenn wir von ihm selbst enttäuscht sind. Und das sehen wir in den Psalmen. Wie viele Psalmbeter klagen Gott ihr Leid. Und das hat ja oftmals mit Gott zu tun. Warum hast du? Wie kam es dazu? Hast du mich alleine gelassen? Ja, also wirklich auch sehr klare Anklagen. Und dadurch sprechen die Psalmbeter ja aus, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie halten es Gott hin. Und ich habe so den Eindruck, das reinigt das Herz, das reinigt ihr Herz und das eröffnet ihnen, eine neue Perspektive zu bekommen und dass Heilung passieren kann. Und Gott, der hält das locker aus, ja? Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Der hält das locker aus, wenn wir das machen. Und wir können frei werden, und das sieht man bei den Psalmbetern dann, das ist jetzt sicher nicht innerhalb von 5 Minuten, wenn sie es geschrieben haben, passiert, aber viele Psalmen enden dann, oder eigentlich die allermeisten enden dann, und du, Herr, hast. Also wo sie eine Erkenntnis hatten, wo sie durchgedrungen sind von der Enttäuschung zur Hoffnung. wo sie unrealistische Erwartungen an Menschensituationen erkannt haben, wo sie ein falsches Bild, das sie von Gott haben, erkannt haben, wo sie Dinge erwartet haben, die so nicht versprochen waren. Und sie erkennen ihren Teil des Ganzen und halten das Gott hin. Und als ich in so einer vor zwei, drei Jahren in so einer Enttäuschungssituation war, also wirklich tief enttäuscht, und da auch sich in meinem Leben ziemlich viel verändert hat, da habe ich mich darauf besonnen und saß dann immer wieder da und habe das Gott hingehalten. Und das ging jetzt nicht mit einem Schnips, sondern mit der Zeit habe ich gemerkt, da ist jemand, der tut meiner Seele gut. Da ist Gott da. Und er hat mir meinen Teil gezeigt, wo ich dazu beigetragen habe, dass die Situation so geworden ist, wie geworden ist. Und so konnte ich dann die Enttäuschung langsam beiseite legen, sodass sie nicht mehr bestimmend war. Manchmal hinterlassen sie Narben solche Erfahrungen, ja, aber sie sind letztendlich etwas, was mich persönlich hat wachsen lassen und reifen lassen. Und manchmal braucht es da auch Menschen, die einem dabei helfen, die zuhören. Aber in dem Fall war es auch so, dass der Geist Gottes wirklich geholfen und geheilt hat und ich da als Person im Vertrauen wachsen konnte. Also der zweite Schritt, Gott hinhalten. Die beiden letzten wären kurz. Das dritte ist loslassen. Loslassen. Und das ist echt eine heikle Geschichte, denn ich habe manchmal so die Erfahrung, Enttäuschungen sind wie ein Gummiband. Es zieht sich und zieht sich und manchmal haut es uns dann richtig zurück, wenn wir es überspannen haben, weil es eben nicht so leicht durchzuschneiden ist. Und es braucht Zeit. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass du dir in solchen Situationen die Zeit gibst. Es ist wie so eine Genesungsphase. Wir würden ja, wenn wir krank sind, ganz schnell, wir nehmen jetzt eine Tablette und dann sind wir wieder hundertprozentig fit. So ist es halt leider nicht. Es braucht Zeit, so eine Genesungsphase. Und die gilt es auszuhalten und manchmal eben, ich habe es gerade schon gesagt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jemand, der einem spiegelt, ehrlich und auch mal kritisch, der uns was zuspricht, der dir was zuspricht in der Situation, der dich manchmal auch hinterfragt und dir gut tut. Und allein zu bleiben in solchen Situationen heißt oft, im Frust stecken zu bleiben. Und ich glaube, das ist dauerhaft das Schlimmste, was passieren kann. Manchmal, und das sage ich ganz bewusst, nochmal explizit, manchmal in den alleräußersten, seltensten Fällen, meiner Erfahrung nach, ist es nötig, sich von Menschen und Situationen zu distanzieren. Also wirklich rauszugehen und zu sagen, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben, um des eigenen Schutzes willen. Aber meiner Erfahrung nach, das ist die absolute Ausnahme. Ich glaube, vieles ist zu überwinden und Gott möchte uns helfen, an vielen Stellen diese Dinge zu überwinden. Und der vierte Schritt, und das ist sicher keine logische Reihenfolge, sondern mag Schleifen haben, ist entscheiden. Entscheiden. Es braucht eine Entscheidung, nachdem wir die Enttäuschung angeschaut haben, nachdem wir sie Gott hingehalten haben, nachdem wir den Prozess des Loslassens geübt haben, eine Entscheidung, sich wieder neu hinzugeben, neu etwas zu wagen, sich neu auf eine Situation, auf Menschen, auf Gott oder was auch immer einzulassen. Und das geht nicht automatisch. Es ist etwas, was ich bewusst entscheiden muss. Wohlwissend, dass ich auch wieder enttäuscht werden kann. Wohlwissend, dass ich auch wieder enttäuscht werden kann. Denn leidenschaftlich hinzugeben, und das ist vielleicht eine spitze Aussage, heißt auch leidensbereit zu sein. Leidensbereit zu sein, weil es eben keiner kann dir garantieren, dass es nicht wieder passiert. Damit sind wir am Ende. Ich glaube, mit Gottes Hilfe können wir diese vier Schritte gehen, dass wir uns den Enttäuschungen stellen, sie Gott hinhalten, den Prozess des Loslassens gehen und dann wieder entscheiden, nach einer gewissen Zeit, die es braucht, sich wieder auf Menschen, auf Sachen, auf Situationen, auf Gott einzulassen. Und dieses Bild, dass Gott unerkannt an deiner Seite ist, so wie er bei den Emmaus-Jüngern an deiner Seite ist, das wünsche ich dir, dass du es mitnimmst in solchen Situationen. Er ist da, selbst wenn du gerade gar nichts von ihm wissen willst. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, wie du Enttäuschungen überwinden kannst, wie du wachsen und reifen kannst als Person und auch in deinem Glauben an Gott. Und dich leidenschaftlich hingeben kannst an Jesus oder an was auch immer. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich finde das eine ziemlich herausfordernde Geschichte. Und wenn ich das so selber sehe, ist das auch, was viel Energie gekostet hat, auch manchmal Tränen und Schweiß. Und ich danke dir, dass es nicht nur eine Sache ist, die wir in der Bibel lesen, sondern eine Sache, die wir heute noch erfahren können. Dass du in solchen Situationen da bist und mit uns unterwegs bist, selbst wenn wir es gar nicht erwarten, erkennen oder sehen. Und du kennst es jeden Einzelnen, der hier ist, und auch die Situationen, die einigen oder vielen eingefallen sind, wo sie solche Erfahrungen gemacht haben und wie sie reagiert haben. Und ich bete, dass du Mut gibst, hinzuschauen, Kraft gibst, Schritte zu gehen, um diese Sache zu überwinden, weil du letztendlich uns diese Leidenschaft für Themen, für Menschen ins Herz gegeben hast und willst, dass wir sie nicht brachliegen lassen, dass sie nicht aufgrund von Situationen, die negativ waren, dann irgendwie wir es wegschieben. Und so bete ich, dass du Heilung schenkst und dass du Menschen schenkst, die an der Seite sind und unterstützen in diesem Prozess. Und dass du Mut gibst, neu sich hinzugeben, leidenschaftlich sich hinzugeben und die Erfahrung zu machen, dass es erfüllend ist und zutiefst lebendig macht, wo wir das tun. Segne du dazu. Amen. Wem jetzt irgendwie auch was vielleicht schwer auf dem Herzen ist oder gemerkt hat, hey, da ist es gut, wenn mal jemand betet, segnet, der kann nach dem Gottesdienst auf die Victoria oder mich zukommen und dann tun wir das gerne. Danke fürs Zuhören.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.